Der Predigtext heute Morgen steht in Philipper 2, 5 bis 11. Und ich darf euch bitten, dazu nochmal aufzustehen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Heiliger, dreieiniger Gott, verherrliche dich jetzt in der Predigt und segne diese Gemeinde so, wie du mich in der Vorbereitung gesegnet hast. Amen. Liebe Gemeinde, ursprünglich sollte der Predigttext auch noch die Verse 1 bis 4 beinhalten. Da aber die Verse 5 bis 11 so wichtig und so reichhaltig sind, habe ich mir erlaubt, mich darauf zu beschränken. Und deswegen lautet auch das Thema der Predigt: Jesus Christus, König und Herr. Ich sage das deshalb, weil die einleitenden Worte des Verses 5 sich meines Erachtens auf den Text der Verse 1 bis 4 beziehen und nicht auf unseren jetzigen Text. In den Versen 1 bis 4 ermahnt Paulus die Gemeinde nach Einheit, nach Einmütigkeit, nach Geschlossenheit, in Liebe und geistlichem Denken zu streben und sich dabei Jesus zum Vorbild zu nehmen, indem sie alles, was die Glieder in ihrem persönlichen Glaubensleben und in der Gemeinde tun und wie sie sich verhalten, von Demut gekennzeichnet und in der Achtung voreinander geschehen soll. Seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch. Was dann aber in den Versen 5 bis 11 folgt, ist eine von Gottes Geist geschenkte und zutiefst prophetische Darstellung des Christus. Hier geht es nicht um Gemeinde. Es geht nicht um die Frage, wie Menschen auf das Reden Gottes reagieren, wie sie damit umgehen und ob sie zum Glauben finden. Es geht ausschließlich um den Sohn Gottes. Den Sohn Gottes vor der Erschaffung der Welt, der aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineinkommt, Mensch wird und schließlich in Gottes Herrlichkeit wieder zurückkehrt. Und das entzieht sich eben jeder menschlichen Nachahmung. Unser Predigttext führt uns in die Anbetung und kann auch nur nicht anders als anbetend gepredigt werden. Paulus beginnt damit, dass er uns den Sohn Gottes zeigt, bevor er Mensch wurde. Und er macht uns klar, dass er in Gestalt und Wesen Gott war. Er war für alle himmlischen Wesen und für alle dämonischen, alle satanischen Mächte erkennbar Gott, mit einer derart gewaltigen Machtfülle ausgestattet, dass wir keine Worte finden, sie zu beschreiben. Unermesslich, unerreichbar, unangreifbar, unvorstellbar. Er war in göttlicher Gestalt, erkennbar und eindeutig. Er war unverkennbar Gott. Es gibt in dieser Ewigkeit, in dieser, ich will mal sagen, vormenschlichen Zeit, keine Diskussionen um das Wesen und die Machtfülle des Sohnes Gottes. Niemand, der es wagen würde, ihn in Frage zu stellen. Seine Majestät, seine Gottgleichheit stehen außer Frage. Hier ist Gott in seiner Fülle. Paulus beschreibt den Gottessohn als den, der Gottes Gestalt hat, der also identifizierbar ist, nicht nebulös, nicht mystisch. Klar, eindeutig, real. Und er hat nicht nur die Gestalt, nicht nur das Aussehen, sondern auch das Wesen Gottes. Er ist dem Vater gleich. Er ist Gott. Und jetzt schreibt Paulus, als Jesus in der Gestalt Gottes war, hielt er dennoch nicht wie an einem Raub daran fest, Gott gleich zu sein. Diese Formulierung bringt einen Wesenszug des Gottessohns in unser Blickfeld, den wir schnell mal übersehen. Wer etwas raubt, der bemächtigt sich etwas, was er zuvor nicht hatte, sich aber mit Gewalt, oft auch zu Unrecht, angeeignet hat. Etwas, das ihm jedenfalls ursprünglich nicht gehört und für dessen Erwerb er gekämpft hat. Und wer etwas durch Raub in seinen Besitz gebracht hat, der wird alles daran setzen, es ja nicht wieder zu verlieren. So wie etwa ein Raubtier seine Beute vor sich liegen hat und seine Pfoten darauf legt, wer wollte es ihm entreißen? So wie wir Menschen etwas, was wir uns großen Aufwand und Einsatz haben kosten lassen, um es zu besitzen, unter gar keinen Umständen wieder hergeben wollen, so ist Jesus gerade nicht. So ist Jesus gerade nicht. Dabei ist das, was er aufgibt, nichts weniger als seine Gottgleichheit. Das, was er aufgibt, für uns aufgibt, ist nicht vorstellbar, ist nicht einzuschätzen und nicht zu beurteilen. Er entäußert sich selbst. Er tritt aus sich selbst heraus. Er gibt seine Majestät auf. Er verlässt die Ewigkeit beim Vater. Und das tut er freiwillig. Niemand hat ihn dazu gezwungen, auch der Vater nicht. In seiner Souveränität hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er begibt sich in die Unkenntlichkeit, in das Inkognito. Indem Jesus Mensch wird, begibt er sich dorthin, wo nur er selbst sich kennt, so kennt, wie der Vater ihn kennt. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Beim Sündenfall verführt die Schlange, verführt der Teufel mit der Lüge, an dem Tag, an dem ihr von der verbotenen Frucht essen werdet, werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Verführung. Das ist die Gier des Menschen. Die Gier, über allem und jedem zu stehen. Macht zu haben. Am liebsten zu sein wie Gott. Wenn du dahin kommen könntest, zu sein wie Gott, dann brauchst du keinen Gott mehr. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ja, ja. Nach dem Sündenfall wussten die beiden, Adam und Eva, was gut und böse ist. Aber sie haben sich dabei durch ihre Verführbarkeit, durch ihr Misstrauen Gott gegenüber, sollte Gott gesagt haben, durch ihren Ungehorsam auf die Seite des Bösen gestellt. Statt Gott gleich zu sein, sind sie Gott losgeworden, hat sich die Sünde wie eine schwarze Wand zwischen die Menschen und Gott gestellt, so dass Gott in seiner Heiligkeit sich von ihnen trennen muss. Und dennoch liebt Gott seine Geschöpfe. Er liebt seine Menschen. Gott liebt die Schuldigen, die Ungehorsamen, die verführten Menschen. Gott liebt uns, trotz unserer Schuld. Und weil der Sohn Gottes eines Sinnes mit dem Vater ist, die beiden nicht auseinander zu dividieren sind, die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn vollkommen ist, darum ist auch die Liebe des Vaters die Liebe des Sohns. Und der Sohn leidet wie der Vater an der Trennung von seinen schuldig gewordenen Geschöpfen. Darum entäußerte er sich und nahm Knechtsgestalt an. In der Bibel wird Jesus schon im Alten Testament, zum Beispiel bei Jesaja, als Gottesknecht bezeichnet. Wie richtig ist das? Jesus, der Gottesknecht, der Mensch, Satansknecht. Wir wollen versuchen, die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage zu verstehen. Er nahm Knechtsgestalt an. Jesus verhüllt nicht seine Göttlichkeit. Er verbirgt sie nicht. Nein, er legt sie ab. Er legt sie tatsächlich ab. Nichts deutet für die Menschen, die ihm begegnen, darauf hin, dass sie es mit jemandem anders als einem Menschen zu tun haben. Paulus schreibt, er wurde in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Wer Jesus sah, der sah den Sohn der Maria, der sah den Zimmermannssohn des Josef von Nazareth in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Nichts, aber auch gar nichts deutet darauf hin, dass dieser Mensch etwas anderes ist als eben nur Mensch. Denn der, der dort in der Krippe liegt, hat sich selbst entäußert, seine göttliche Gestalt abgelegt und, wie Paulus das in Römer 8, Vers 3 in ganzer Schärfe schreibt, er hat sich in die Gestalt des sündenbeherrschten Fleisches begeben. Wer dennoch Jesus als den Gottessohn sehen will, sehen darf, dem muss sich dieser Gottessohn offenbaren. Dem muss Gott seinen Sohn durch seinen Heiligen Geist offenbaren. Der Engel auf den Feldern von Bethlehem öffnet den Hirten dafür die Augen. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Niemand konnte es dem Neugeborenen im Stall von Bethlehem ansehen, dass es Retter, Messias und Kyrios war. Denn dieses Neugeborene war in Knechtsgestalt, unterschied sich ja in gar nichts von einem anderen Neugeborenen. Und als viel später Jesus einmal seine Jünger fragt, für wen die Menschen ihn eigentlich halten, und Petrus ihm antwortet, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da wendet sich Jesus seinem Jünger zu und sagt, selig bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Warum entäußert sich der Gottessohn? Warum erniedrigt er sich und nimmt Knechtsgestalt an? Weil er uns Menschen in allem gleich werden muss, wenn er die Trennwand der Schuld zwischen Gott und Menschen niederreißen will. Dazu gehört, dass er uns in allem gleich werden muss. In Freude und Leid. In Trauer und Zorn, in der Hektik
und in der Einsamkeit, in der Verführbarkeit und in der Anfechtung. Und all das muss er auf der niedrigsten Stufe des Menschseins durchleben und durchleiden, damit niemand sich ausgenommen vorkommen muss. Kein Zöllner, keine Hure, kein Mörder, kein Kinderschänder, kein sogenannter Herrenmensch, der durch seine Hybris und Menschenverachtung so erbärmlich tief sinkt, dass er zum Unmenschen wird und doch niemals so tief sinkt, dass Jesus sich nicht noch unter ihn gestellt hätte. Was muss der Gottessohn in der Knechtsgestalt an den Menschen gelitten haben und bis heute leiden? Es ist eben unfassbar, dass Jesus am Schuld, Schutt und Schundablageplatz der Menschheit uns nicht aufgibt, dass er nicht den Deckel auf die Büchse der Pandora drückt und das Thema Menschen durch ein Strafgericht ein für allemal beendet. Unfassbar. Zwei Dinge sind es, die uns staunen lassen und in die Anbetung führen sollen. Erstens, dass Jesus uns so sehr liebt, dass er bei aller Schuld der Menschen nicht aufgibt, sondern dass er seinen Weg der tiefsten Niedrigkeit konsequent für uns weiter und bedingungslos zu Ende geht. Die Liebe, die ihn nicht aufgeben lässt, speist sich aus der Quelle, die Gott der Vater selbst ist und bei dem Jesus immer wieder auftankt, sich Kraft, Mut, Ausdauer holt und auch die Bereitschaft, an den Menschen und um der Menschheit willen zu leiden. Das Zweite, was unfassbar ist und wofür wir Jesus nicht genug auf Knien danken können, ist, dass er all die Anfechtungen und Anfeindungen, dass er all die Versuchungen überwunden hat, ohne selbst schuldig zu werden. Wir sagen das so schnell, er war ohne Sünde. Aber wie geht das? Auch das ist doch nur möglich, weil die Beziehung im Gegensatz zu allen anderen Menschen zu seinem Vater im Himmel ungebrochen, ungetrübt und intakt ist. Alle Versuchungen, alle Anfeindungen, der ganze Unglaube seiner Umgebung, alles, was Jesus zutiefst belastet, ist für ihn nur zu ertragen, weil er alles in das göttliche Licht der Reinheit und Klarheit der bedingungslosen Liebe seines Vaters stellt, dort ablädt und sich von dort und nur von dort Ausrichtung, Weisung, Kraft zum Durchhalten und immer wieder die göttliche Liebe holt, die in uns Menschen aushalten lässt, ohne selbst schuldig zu werden. Versuchungen gab es für Jesus auch genug. Denn der Zielpunkt seines Lebens ist das Kreuz. Der Weg geht steil bergab. Es geht in die tiefste Niedrigkeit, in eine namenlose, für uns Menschen nicht nachzuvollziehende Einsamkeit, die da ihren absoluten Nullpunkt erreicht, wo auch der Vater sich von seinem Sohn abwendet. Abwenden muss, weil Jesus am Kreuz die Schuld dieser Welt trägt und das auch für Gott, den Vater, in seiner Heiligkeit nicht zu ertragen ist. Und obwohl der sterbende Jesus diese schier nicht zu ertragende Isolation bei all den körperlichen Schmerzen und der Last, die wir ihm durch unsere Schuld aufgeladen haben, aushalten muss, legt er seinen Geist in die Hände des Vaters und stirbt in der Gottesferne. Fasse es, wer es fassen kann. Wahr Mensch und wahrer Gott. Das haben wir versucht, Weihnachten zu verstehen und zu glauben. Und das gilt es auch auf Golgatha zu verstehen und zu glauben. Hier stirbt der Mensch Jesus und der göttliche Christus. Wahr Mensch und wahrer Gott. Gott stirbt. Gott stirbt für uns. Was sich jenseits der Todesschwelle abspielt, entzieht sich unserer Kenntnis, wird wohl erst in der Ewigkeit für uns erkennbar und soll uns im Hier und Jetzt zu keinerlei Spekulationen Anlass geben. Entscheidend für uns ist, dass er durchgehalten hat, dass er allen Versuchungen dieser tiefsten Niedrigkeit zu entgehen getrotzt hat, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Entscheidend ist, dass Jesus seinen göttlichen Auftrag, den er aus freier Liebe zu uns angenommen hat, im Gehorsam seinem Vater gegenüber zu Ende gebracht hat. Es ist vollbracht. Die Trennwand der Schuld ist beseitigt, der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Merkt ihr eigentlich, dass wir die ganze Zeit über Dinge reden, die weit, weit über unseren menschlichen Horizont hinausreichen? Dass das, was dort auf Golgatha geschieht, unser geistiges, seelisches und glaubensmäßiges Fassungsvermögen völlig überfordert und alle Worte viel zu schwach und zu erbärmlich sind, zu beschreiben, was da passiert? Aber wenn das schon so ist, dann sei dem trotz allem noch eine weitere Frage zugefügt, die mir wahrscheinlich nicht zusteht und auf die ich sicher gar keine Antwort habe. Die Frage, was muss eigentlich Gott der Vater durchgemacht haben, als er seinen geliebten Sohn so hat leiden sehen? Wie groß muss der göttliche Zorn des Vaters gewesen sein, als er die Boshaftigkeit und die Ungerechtigkeit mit angesehen hat, die seinem Sohn durch sein ganzes Erdendasein entgegengebracht wurde? Wie unvorstellbar der Schmerz angesichts des Leidens und Sterbens seines Sohns. Wie schrecklich muss es für den Vater gewesen sein, sich von seinem Sohn abzuwenden. Und wie unfassbar, um wie viel größer muss die Liebe Gottes zu uns Menschen sein, das alles zu ertragen. Wie hat Gott, der Vater, das Sterben seines Sohns eigentlich ausgehalten? Ich weiß es nicht. Aber nun, nachdem Jesus durchgehalten hat, und gestorben ist, präsentiert der Vater seinen bis in den Tod gehorsamen Sohn allen Mächten der Finsternis. Damit triumphiert der Gehorsam des Gottesknechts, der unsere Schuld trug, selbst aber ohne Sünde war, über alle teuflischen Bemühungen, den Menschen von Gott fernzuhalten. An die Korinther schreibt Paulus: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dem ist nichts hinzuzufügen. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Tod ist für Gott keine Barriere, kein Hindernis. Er erweckt seinen Sohn zum Leben und holt ihn in die ewige Herrlichkeit zu sich in sein Reich. Und hier erhält der erhöhte Gottessohn den Namen, der ihm zusteht. Sieger, Überwinder, Friedefürst. Ja, Friedefürst. Er hat Frieden geschlossen zwischen Gott und Menschen. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Die unsichtbare Welt betet jetzt schon diesen Herrn an, der im Gehorsam gegenüber seinem Vater das Unmögliche in die Tat umgesetzt und die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben hat. Sie betet, wie Paulus an die Kolosser schreibt, den als Herrn und König an, der die Macht des Teufels zerstört und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt hat. Sie betet Christus an, der einen triumphalen Sieg über die Mächte der Finsternis errungen hat. Dieser Sieg ist endgültig, er ist vollkommen, unanfechtbar und er gilt für Zeit und Ewigkeit. Wenn Jesus wiederkommt, werden das alle menschlichen und übernatürlichen Mächte sehen und anerkennen müssen. Ja, wir alle, ohne Ausnahme, werden auf die Knie gehen und Jesus die Ehre geben müssen. Ihm, dem Sieger von Golgatha. Und dieses Bekenntnis, für die einen ein Eingeständnis und Grund namenlosen Entsetzens, für die anderen Grund tiefster Anbetung, dieses Bekenntnis wird zur Ehre Gottes des Vaters geschehen, dem Urheber unseres Heils durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wisst ihr was? Ich will so lange nicht warten. Ich will heute schon meine Knie beugen vor dem dreieinigen Gott, weil er mich erreicht, weil er mir meine Schuld vergeben hat, weil er mich gerecht gesprochen hat und weil er Glauben geweckt, Glauben geschenkt hat. Einen Glauben, der mich zu ihm hindurchträgt bis in die Ewigkeit. Zu ihm, meinem Erlöser, meinem Herrn und meinem Gott. Amen.